Das waren echt passende Lieder schon. Hätte ich nicht schöner aussuchen können. Vielen Dank. Herzlich willkommen, auch von mir aus. Ich begrüße euch auch ganz herzlich und ich merke, hier wird geduzt. Dann mache ich das auch einfach mal so von hier vorne und stelle mich vielleicht am Anfang noch kurz vor, dass ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Also ich bin diejenige, die nur 1,53 groß ist und es deswegen vorzieht, nicht hinter dieser Kanzel zu verschwinden, damit ihr zumindest ein bisschen was von mir seht. So viel gibt es da ja nicht zu sehen. Ich habe einen Mann, der ist etwas größer. Mein Mann ist 1,90 groß. Dann gleicht sich das ganz gut aus. Wir haben zwei Söhne. Der Mirko ist 22 gerade geworden. Der Timo ist 19 Jahre alt. Die sind beide größer als ich, was nicht schwer ist. Aber nicht ganz so groß wie der Papa, was sie ein bisschen wurmt. Ja, wir wohnen im Lipperland direkt auf dem Gelände der Bibelschule Brake. Und genießen das. Unsere Kinder sind da geboren und groß geworden und erwarten von uns, dass wir aber auch bis zu unserem Lebensende da wohnen bleiben. Tun wir aber nicht, weil irgendwann geht mein Mann dann doch auch mal in Rente und wir wohnen da zur Miete und dann ist was anderes dran. Ja, was gibt es sonst noch zu uns zu sagen? Zu mir vielleicht noch zu sagen, dass ich auch an der Bibelschule mit involviert bin und da auch mitarbeite, dass ich teilweise im Unterricht mit da drin bin. Und dann aber auch sehr stark im Sommer involviert bin. Wir haben im Sommer immer die Studenten weg, die sind in Praktika unterwegs und dann haben wir das Gelände frei und die Zimmer frei und die Betten frei und dann war schon seit Beginn der Bibelschule die Idee da, dann lass uns doch da Freizeiten durchführen. Und so führen wir im Sommer Familienfreizeiten durch, Jugendfreizeiten, Frauenfreizeiten und von daher kenne ich hier einige Gesichter und da bin ich auch mit involviert in dieser Freizeitarbeit. Okay. Soweit mal zu mir. Und wenn es noch was Persönliches von mir zu sagen gibt, dann sage ich euch, ich hatte gestern echt Angst vor der Zugfahrt hierher. Weil ich bin noch nicht so oft in meinem Leben Zug gefahren, eine Zeit lang mal regelmäßig zum Studium, aber da bin ich nur eingestiegen an meinem Ort, wo ich wohnte und ausgestiegen an dem Ort. Ne? Ich musste nicht umsteigen und nichts. Das war auch, der fuhr auch damals noch, das ist schon lange her. Ich bin 53 Jahre alt, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, das interessiert ja auch immer. Es ist also schon lange her, dass ich zum Studium dahin gefahren bin, da fuhr die Bahn noch pünktlich. Gestern hatte ich echt Bammel davor und habe einigen Leuten gesagt, betet bitte, dass ich das hinkriege, weil wenn ich schon merke, irgendwas funktioniert nicht, dann bekam ich diesen tollen Tipp mit dieser DB-App, die habe ich mir dann gleich, oder mein Mann hat sie mir runtergeladen aufs Handy und die hat auch funktioniert, die hat so gut funktioniert, dass gerade als ich in den ersten Zug einsteigen wollte bei uns zu Hause, sie mir schon ansagte, dass der nächste Zug dann schon gar nicht fährt. Das hat mich sehr beruhigt, sehr beruhigt. Und ich habe nur gesagt, Matthias, fahr mich dahin mit dem Auto. Nein, bete, dass ich da irgendwie ankomme. Aber es hat alles geklappt, ich habe es geschafft, ich habe mich der Angst gestellt, ging ja auch nicht anders, musste ja irgendwie funktionieren und bin dann irgendwann auch angekommen. Ja, keine Angst vor der Angst, so lautet unser Thema heute Morgen. Und das ist ja leichter gesagt als getan, weil unsere Welt ist ja so voll von furchterregenden Dingen. Und da muss man doch eigentlich Angst haben. Aber ich dachte, ich starte mal nicht so trübsinnig in das Thema, sondern nehme euch mal ein bisschen humorvoll mit rein. Denn es gibt auch Dinge, die Leuten Angst machen, die können einen schon zum Schmunzeln bringen. Da gibt es zum Beispiel Ronny, der die Bewohner vom brandenburgischen Glambeck in Angst und Schrecken versetzt hat. Ich habe euch mal ein Bild von Ronny mitgebracht. So sieht er aus. Das ist Ronny. Ronny ist ein Storch. Und in den Zeitungen wurde er als Problemstorch bezeichnet. Und was machte ihn so furchteinflößend? Seine übersteigerte Rivalität. Jedes Mal, wenn er sein Spiegelbild sieht, fängt er an, den vermeintlichen Gegner mit dem Schnabel zu attackieren. Und wo sieht er sein Spiegelbild? Nun zum Beispiel im Autolack, in Fensterscheiben, da sieht man es hier, oder auch im Autolack. Keine schöne Vorstellung für alle Haus- und Autobesitzer. Was tun? Aus Angst vor Ronny Schnabelattacken parkten die Bewohner ihre Autos von nun an in der Garage, wohl dem der eine hat, und hängten zum Teil ihre Fenster mit Laken zu. Und als Ronny dann im Herbst gen Süden flog, da atmeten alle Glambecker erleichtert auf. Nur leider kehrte der Täter im Frühjahr darauf wieder zurück. Das ist Ronny. Oder dann gibt es noch so eine nette Geschichte. Da gibt es einen kleinen Jungen in den USA, der sah sich zu Hause den Film an, Der Grinch. Das ist ja so ein Klassiker. Also ich muss mir den jetzt unbedingt mal anschauen, weil ich habe gehört, der soll wirklich nett sein, weil das finde ich jetzt nicht so nett. So. Der verfilmte Kinderbuchklassiker handelt nämlich von einer grünpelzigen, miesepetrigen Kreatur, die Weihnachten stehlen wollte. Der amerikanische Junge war allein, als er den Film schaute, und bekam es mit der Angst zu tun. Denn er war noch in dem Alter, wo man dachte, alles, was im Fernsehen läuft, ist wirklich real. Und aus Angst vor diesem weihnachtsstehlenden Grinch rief der clevere Kerl die Polizei an. Und die erwies sich dann als echter Freund und Helfer. Zunächst suchte sie den Jungen erstmal auf, hörte sich seine Geschichte an, beruhigte ihn dann und sagte, wir kümmern uns um diesen Fall. Und das taten sie tatsächlich, also richtig nett. Also es gibt auch richtig schöne Dinge noch auf dieser Welt, das ist wirklich passiert. Die Polizisten haben dann einen Mann so kostümiert, wie der Grinch aussieht, und haben ihn in eine Zelle gesperrt in ihre Wir. Und dann haben sie den kleinen Jungen geholt und haben ihn auf die Polizeistation geholt, haben ihn diesen kostümierten Polizisten im Revier gezeigt, in der Zelle, und haben sich bei dem Jungen bedankt, dass er ihnen bei der Ermittlung des Falles so wertvolle Tipps gegeben hätte. Und das hat dann den Jungen endgültig beruhigt. Weihnachten stand nun nichts und niemand mehr im Wege. Also da kann man ja wirklich drüber schmunzeln über diese Geschichte. Vor allem, weil wir ja aus dem Alter raus sind, indem wir den Grinch für real halten und weil Ronny zum Rück lieber in Glamberg als in Traunreuth wohnt. Aber was ist mit den Ängsten, die uns jetzt so betreffen? Es gibt doch hunderte von angsteinflößenden Situationen, Objekten, von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie der Zahnarzt. Wovor haben Menschen Angst? Es ist ja nahezu unmöglich, jetzt alle Ängste aufzuführen, aber ich habe mal echt so eine Liste von A bis Z erstellt, um zu zeigen, es gibt eigentlich nichts, wo man nicht vor Angst haben könnte. Und diese Liste dürft ihr jetzt mal gemeinsam mit mir ergänzen. Wovor kann man alles Angst haben? Was erzeugt Angst? Ich habe bei A mal die Angst genommen, denn man kann auch Angst vor der Angst haben. Und das habt ihr vielleicht alle schon erlebt, dass ihr gar nicht so sehr vor dieser Situation dann Angst habt, sondern dass ihr Angst habt, ihr kriegt wieder diese Angstgefühle, die ihr schon mal hattet, als ihr in einer ähnlichen Situation wart. Wie zum Beispiel auch Panikattacken, unter denen ganz viele zu leiden haben. Und dann natürlich hat man Angst, diese Angstattacken wieder zu bekommen. Was würde euch zum Thema B, zum Buchstaben B einfallen? Wovor haben Leute Angst, was mit B anfängt? Ruft es einfach mal so rein. Bitte? Ja. Da spricht jetzt eine Lehrerin. Weil im ersten Moment habe ich gedacht, da spricht eine Mama, die Angst hat, dass die Lehrer sich über das Kind beschweren. Das gibt es ja auch. Aber da spricht eine Lehrerin. Ja, B. Ich habe mal Blut genommen. Denn es gibt ja wirklich die Angst vor Blut, dass Leute kein Blut sehen können und dann in Ohnmacht fallen. Was fällt euch zu C ein? Eigentlich ganz schwierig. Immer schwierig gewesen, zum Buchstaben C was zu finden. Aber seit 2020 nicht mehr. Was ist es? Corona. Ganz genau, Corona. Ja, also man kann vor Corona, es kann einen in Angst und Schrecken versetzen, hat es einen auch und hat es viele. D, was fällt euch da ein? Was ganz viele erleben. Demenz, Dunkelheit. Genau, ich habe die Dunkelheit genommen, weil ganz viele, auch Erwachsene, von wie vielen Frauen höre ich immer mal wieder zu hören, nee, wenn ich einschlafe, ich muss ein Licht anhaben. Und dann denke ich, das hat man doch nur bei Kindern, oder? So nachtlich. Nein, auch bei Erwachsenen. Was fällt euch zu E ein, was vielleicht auch ganz aktuell ist? Einsamkeit ist ein ganz guter Begriff, den habe ich irgendwo anders noch stehen, mit V, mit Verlassenheit. Aber Einsamkeit ist gut. Ich habe jetzt mal das Aktuelle genommen, so diese Energiekrise, die uns zu schaffen macht. Da gibt es so den einen oder anderen, der Angst hat oder überhaupt Angst hat vor dieser nächsten Stromrechnung, die dann kommt Ende des Jahres, was man alles nachzahlen muss. F, wovor haben viele Leute Angst, wenn es um zum Beispiel Urlaub geht und wie man da hinkommt? Fliegen, genau. Also die Flugangst, die ist ja ganz bekannt. G, fällt euch da was zu ein? Ihr murmelt, aber es kommt hier vorne nicht an. Traut sich einer, das mal laut zu sagen? Die Deutsche Bahn, ja, die fängt nur nicht mit G an. Ne? Ja, Die Gleise der Deutschen Bahn, die werden ständig repariert und umgestellt, deswegen fuhr dann der Zug mal nicht und blieb mittendrin stehen, weil ein Gleis umgestellt werden muss. Ja, ich habe da mal das Geld genommen. Die Angst, nicht genug Geld zu haben, die Finanzen, auch eine große Angst. H, so ähnlich wie die Flugangst. Höhenangst, ja. Ach, Hunger, ja, Hunger, auch, genau. Und Höhenangst, also ich frage jetzt nicht, aber wenn ich fragen würde, ich bin überzeugt, dass hier ganz viele Hände hochgingen. Guck, da trauen sich sogar welche, die Hand hochzumachen. Genau, die Hand geht hoch, aber man selber geht nicht mehr hoch, ne? Weil man sich nicht traut. I ist immer so ein schwieriges Wort, Buchstabe, um da ein Wort mitzufinden. Ah, Influenza, genau. Oder Impfung würde auch noch passen, ne? Ich habe sowas Ähnliches genommen, Infektionen, genau. J, da habe ich mal den Jobverlust genommen. Die Angst ist ja auch immer da, dass man seinen Beruf nicht sein Leben lang behält, sondern irgendwie dann wechseln muss. K, Krankheit. Krankheit würde super passen. Ja, stimmt, das hätte ich da eigentlich nehmen sollen, weil das habe ich sonst irgendwie nicht, bis auf die Infektionen. Ich habe da mal die Klaustrophobie genommen. Das ist jetzt mal ein Fremdwort, aber die meisten kennen das, ne? Das ist die Platz, also wir sagen dazu Platzangst, das ist vor engen Räumen, dass man nicht im Fahrstuhl es aushält. Eine Freundin von mir muss im Kino, wenn man ins Kino geht, am Rand sitzen, damit sie möglichst schnell rauskommt, weil es ist dann ja auch dunkel im Kino und dann ist ihr das schon zu eng, irgendwie alles zu unheimlich, die Klaustrophobie. L, das habe ich gerade ein klein wenig, aber weil ich abgelenkt bin, kommt es nicht so zutage. Das Lampenfieber, wenn man vorne steht, irgendwas machen muss, das kennt jeder. Das kennen auch die, die schon ganz routiniert sind. Das ist ja auch eigentlich eine gute Sache, weil es unseren Körper dazu bringt, wirklich ganz konzentriert bei der Sache zu sein. M. Mobbing. Ja, das habe ich auch. Super. 100 Punkte. Mobbing habe ich auch. Wer hat da nicht alles drunter zu leiden? N. Was hören wir immer mehr im Fernsehen? Was sehen wir immer mehr? Naturkatastrophen. Die Nachrichten, ja. Also man überlegt manchmal, ob man sie guckt, weil sie einen Angst einflößen. Ja. Oh, da habe ich jetzt mich mal was bedient. Ohnmacht. Aber es gibt die Leute, die dann manchmal in Ohnmacht fallen und dann auch wirklich Angst haben, dass es wieder passiert und mehr Angst vor diesem Peinlichen, ne? Weil sie sich dann schämen und nicht wissen, was ist dann mit mir und ich kriege es nicht mit und alle Leute sehen es aber. P, das betrifft vielleicht mehr, was ich rausgesucht habe, so die Jüngeren unter uns, die noch zur Schule gehen oder im Studium sind. Prüfungen, genau. Die Prüfungsangst, die es gibt. Fällt euch was zu Q ein? Ich habe da was. Das ist auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, aber irgendwie doch ein bisschen. Vielleicht habt ihr ja was Besseres. Das ist gut. Das wird verändert. Quarantäne oder Quarantäne, wie man es auch immer ausspricht. Ganz genau, die Quarantäne. Also was hatte man da Angst vor, weil man war ja dann eingesperrt, durfte nicht einkaufen fahren und so weiter, musste sich versorgen lassen. Das wollte man nicht. Ganz genau. Ich habe da was anderes genommen. Ich habe dann gedacht, es gibt bestimmt irgendein Tier, was mit Q anfängt und es gibt kein Tier, vor dem nicht irgendjemand Angst vor hat. Und tatsächlich, es gibt eine Quallenangst, gibt es tatsächlich. Also als Angststörung gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Die Angst vor Hunden und die Angst vor Quallen gibt es auch. Und ehrlich gesagt, ich mag das auch nicht, im Meer zu schwimmen und ich sehe sie da so um mich rum. Ich finde es ein bisschen, darf ich das sagen, eklig. Und dieses Glitschige und Blubbrige, als Kind hat man die noch alle gesammelt, ne? Aber jetzt muss ich die nicht anfassen. Und dann, wenn sie dann mal so beißen oder was sie auch immer tun, keine Ahnung, ich bin kein Biologe, dann brennt es und das will man auch nicht. Bei R, ist euch da was eingefallen? Schon, habt ihr schon mal vorüberlegt? Rechtsstreit. Oh, das ist auch eine gute Sache. Genau. Ich habe dann einfach nochmal geguckt, was gibt es alles für Phobien und habe dann die Radiophobie gefunden. Es gibt eben die Leute, die Angst haben vor radioaktiver Verstrahlung und da wirklich eine Panik haben und möglichst keine Geräte haben und so weiter. Dann bei S, das kennen wir alle, vor allen Dingen wir Frauen. Bitte? Sterben? Oh ja, das kennen dann aber auch die Männer. Die Schmerzen. Okay, ja, Schmerzen. Und ich habe da noch mal so Tiere rausgesucht. Spinnen, ja, genau, die Spinnen und die Schlangen. Die stehen bei mir auch noch in Klammern daneben. Ja, die Schlangen und die Spinnen. Okay, bei T habe ich dann den Tod genommen. Das ist etwas, wovor jeder Angst hat, es nicht immer so bewusst sich macht wahrscheinlich und verdrängt, aber doch kommen diese Gedanken immer mal auf, weil man nicht weiß, wie wird das Sterben sein und dann was kommt danach. Da habe ich nochmal so etwas Ähnliches wie Naturkatastrophen genommen, da habe ich das Unwetter genommen, vor dem manche ja Angst haben vor Blitz und Donner, dann ziehen sie sich die Decke über den Kopf und das sind auch nicht nur Kinder. Und bei V habe ich, wie gesagt, die Verlassenheit genommen. Und jetzt gibt es noch W. Fällt euch da was zu ein? Das fand ich auch ein bisschen schwieriger. Ja, und genau das habe ich genommen. Also wir haben Angst vor diesen Wahnsinnigen vielleicht und die haben dann Angst vor ihren eigenen Wahnvorstellungen, die sie haben. Und es gibt ja Krankheiten, wo man mit Wahnvorstellungen zu tun hat. Und das muss einfach ganz schrecklich sein. Und die sind von schrecklicher Angst geplagt, diese Leute. Und bei X, ja, da wird es ja auch wieder ganz schwierig. Da habe ich auch wieder ein Fremdwort genommen. Ich habe bei Phobien geguckt und habe tatsächlich eine mit X gefunden. Wisst ihr, was der Fremdling im Ursprungswort heißt? Vom Lateinischen kommt das her? Nee, das kommt vom Griechischen her. Die Xenophobie, das ist die Angst vor Fremdlingen, vor Fremden, die Fremdenfeindlichkeit sogar wird so bezeichnet. Und ich meine, ihr kennt das vielleicht schon, man will das nicht so gerne zugeben, weil man will ja tolerant sein und trotzdem, wenn ich so in einem anderen Land bin oder gerade so, als ich mal in Israel war und so in dieser arabischen Kultur, die dann da auch alle sind, irgendwie war es dann schon, man fühlte sich ein wenig unsicher. Das ist nicht so, dass ich die nicht gern haben wollte, aber es machte einen schon so ein bisschen unsicher, weil man nicht wusste, wie soll man mit diesen umgehen. Aber Xenophobie ist dann natürlich eine Störung schon wieder, die auch behandelt werden muss. Und bei Y, Leute, da war ich jetzt mal ganz kreativ. Habt ihr was bei Y? Würdet ihr was wissen? Ich meine, man muss erst mal überlegen, welches Wort fängt überhaupt mit Y an, ne? Da gibt es ja auch kaum welche. Also die viel Scrabble spielen, die wissen dann oft was. Also ich habe da einfach mal den hier genommen. Weil ich dachte so, also wenn er mir begegnen würde, dann hätte ich aber Angst. Ne? Er macht nicht so einen vertrauenserweckenden Eindruck und Anblick. Genau. Und bei Z, da hatte ich ja schon genannt, den Zahnarzt, oder bei mir könnte man das sagen, Züge, ne? Züge der Deutschen Bahn. Da würden sie hinpassen. Also Ängste von A bis Z. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Frag dich persönlich, findest du dich in einem dieser Ängste wieder? Ganz bestimmt. Leidest du vielleicht sogar unter bestimmten Ängsten und wie macht sich das dann bei dir bemerkbar? Bevor wir uns mal die körperlichen Symptome der Angst anschauen wollen, möchte ich kurz auf die Bedeutung des Wortes Angst eingehen, weil die Bedeutung enthält schon so einen wichtigen Hinweis auch auf die körperlichen Auswirkungen. Also, nächste Frage, was verbirgt sich hinter dem Begriff Angst? Das deutsche Wort Angst leitet sich von dem altgriechischen lateinischen Wort Angustia ab und bedeutet so viel wie Enge, Bedrängnis, Beklemmung. Enge, Bedrängnis, Beklemmung. Habe ich das aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. Okay, das kommt gleich. Enge, Bedrängnis, Beklemmung. Und genau das fühlen wir doch, wenn wir Angst haben, oder? Wir fühlen uns irgendwie bedrängt, wir fühlen uns eingeengt, so als säßen wir in der Klemme. Genauso wie die thailändische Fußballmannschaft letztes Jahr, das war 2018, in der Tham Luang-Höhle. Könnt ihr euch noch erinnern vielleicht? Die Geschichte, die war wirklich wochenlang in der Presse. Ich erzähle mal kurz, weil diese Geschichte wird uns den ganzen Vortrag über immer mal wieder begleiten. Ein Fußballtrainer machte mit 12 Jungs im Alter von 11 bis 16 Jahren nach dem Training einen Ausflug zu dieser besagten Höhle. Und hier sieht man das Höhlensystem. Während sie in der Höhle waren, wurden sie von heftigen Regenfällen überrascht. Angst vor Unwetter und Naturkatastrophen, die zur Überflutung einiger Abschnitte führte, darunter auch der Eingangsbereich. Und das kann man hier alles sehen, was überflutet wurde und eben auch der Eingangsbereich davor war dann überflutet. Der Rückweg wurde unpassierbar für diese Gruppe und da frage ich mich, wie bedrängt, wie in der Klemme sitzend müssen die sich gefühlt haben. Erschwerend kam dann noch hinzu, dass viele der Jungs gar nicht schwimmen können, geschweige denn tauchen, was auch nötig gewesen wäre. Eine lebensbedrohliche Situation, keine Rettung in Sicht. Man kann ja nur erahnen, welche Ängste sie ausgestanden haben müssen. Denn es gab, und erinnert ihr euch vielleicht auch dran, ein Happy End. Aber dazu später, wenn wir uns auch mal die Rettungsaktion noch mal genauer angucken. Ich mache das mal ein bisschen spannend, denn noch sind wir ja erstmal bei der Angst an sich und ihren körperlichen Symptomen. Wie reagiert unser Körper, wenn wir Angst empfinden? Und nicht nur so bei so drastischen Erfahrungen wie jetzt in dieser thailändischen Höhle, sondern schon beim Lampenfieber oder der Prüfungsangst und erst recht, wenn man unter Platzangst leidet oder ähnliches, dann kommt möglicherweise Folgendes bei uns vor. Und das kennt ihr, Atemnot, diese Beklemmungsgefühle. Bei manchen dreht es sich im Kopf, Schwindel, man hat Herzklopfen, vermehrt, stärker, lauter, doller, schneller. Zittern und Beben kommt hinzu. Dann vielleicht bei dem einen sind es die Schweißausbrüche, die dann kommen. Bei vielen ist dann der Mund ganz trocken und sie fühlen sich fast so, als kriegten sie nicht genug Luft und müssten ersticken. Bei dem anderen drückt es auf den Magen, da ist die Übelkeit, da sind die Magenkrämpfe. Oder der Durchfall, oder dann der Harndrang, oder Hitzewallung bei dem einen und Kälteschauer bei dem anderen, oder Taubheitsgefühle oder so Kribbelgefühle im Körper, in der Haut, oder Blutdruckanstieg. Also das ist viel und das hört sich sehr belastend an. Und natürlich erlebt nicht jeder alle diese Auswirkungen auf einmal, es sei denn, er leidet eine Panikattacke und dann kommen all diese Dinge zusammen und das macht sie so grausam. Aber zum Glück erleben wir normalerweise nicht alle diese Symptome auf einmal. Und sie bleiben in einem gewissen Rahmen einigermaßen erträglich, auch wenn sie natürlich unangenehm sind. Aber Ängste können sich auch zu einer Krankheit entwickeln. Und dann spricht man von einer Angststörung. Und da wollen wir uns auch noch kurz mit beschäftigen, mit dieser Angststörung. Was ist denn eigentlich eine Angststörung? Ich habe euch mal ein paar Merkmale aufgelistet, was zu einer Angststörung gehört oder woran man erkennt, dass es schon nicht mehr so eine normale Angst ist, sondern eine Angststörung. Und macht das mal an dem Beispiel Hundeangst, weil ich die auch kenne, Angst vor Hunden. Hatte ich immer. Ich wurde auch als Kind mal so von einem Hund, also gebissen ist jetzt schon fast das falsche Wort. Er hat mich so erwischt am Hosenbein und die Hose war auch kaputt und hatte ein Loch, aber ich hatte nur ein paar Schrammen. Also es war nicht wirklich schlimm. Aber da ich sowieso schon Angst vor Hunden hatte, hat dieser Vorfall das nicht gerade begünstigt. Inzwischen haben wir selber einen Hund. Nicht, weil ich das wollte, sondern weil unsere Jungs das wollten, als sie kleiner waren. Und weil die Frau, die unter uns wohnt, die Anita Hallemann, die auch einige von euch hier kennen, weil sie schon mal hier war, auch unbedingt immer einen Hund haben wollte. Und sie immer gesagt hat, ich kann nicht, ich bin zu viel unterwegs. Wer kümmert sich dann um den Hund? Und wir als Eltern immer gesagt haben, nein, ihr Jungs, wir können nicht, wir sind zu viel unterwegs, wir wollen nicht abhängig sein. Und dann hatten die Jungs die glorreiche Idee, lass uns doch zusammentun. Anita und wir zusammen haben jetzt einen Hund und der lebt bei Anita unten, aber wir sind eben auch mitverantwortlich, wir haben ihn zusammen gekauft. Und das hat mir geholfen, Hundeangst abzubauen. Und dennoch, wenn ich so einen freilaufenden Hund sehe und kein Besitzer weit und breit, dann habe ich Angst. Weil man darf Hunden einfach nicht trauen. Ich würde nie von unserem Hund behaupten, der tut nie was. Der hat bisher nie was getan, aber man weiß nie, ob es nicht doch mal passiert. Sehr, sehr unwahrscheinlich, das sage ich schon. Also so mag ich unseren Hund schon, dass ich das weiß. Aber trotzdem kann es passieren. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Hundeangst. Vielleicht trifft es ja den einen oder anderen von uns. Und wie ist das dann? Woran würde man dann erkennen? Es ist jetzt nicht mehr normal, das ist schon eine Angststörung. Also, als erstes würde man es vielleicht daran erkennen, dass die Angstreaktion der Situation nicht mehr angemessen ist. Also stellt euch vor, ihr geht spazieren durch Traunreuth oder wo auch immer ihr herkommt und dann plötzlich seht ihr einen so einen Boxerhund im Zwinger. Ein Boxerhund im Zwinger. Und der fängt an zu bellen. Leute, da kriege ich immer so einen Schreck. Wenn so ein Hund plötzlich anfängt zu bellen und ich weiß es nicht, dann zucke ich so zusammen und das Herz bleibt kurz stehen. Aber dann gucke ich und sehe, oh, der ist ja ein Zwinger. Dann gehe ich schon so ein bisschen so an die Seite, aber ich wechsle nicht die Straßenseite, ich bleibe schon noch auf dem Bürgersteig, aber denke, oh, wer weiß, wie hoch der springen kann. So ganz traut man der Sache ja dann doch nicht. So, dann habe ich so diese Angstreaktion, dann schlägt mein Herz schneller, es bleibt kurz stehen, dann fange ich vielleicht an, dass ich so ein bisschen zittere und dass mir flau wird im Magen. Aber wenn ich dann zu Hause bin, ist das alles wieder in Ordnung. Bei einer Angststörung nicht, dann bist du vielleicht zu Hause schon längst und du hast immer noch diese Angstsymptome. Daran kannst du erkennen, das ist jetzt eigentlich nicht normal und du weißt es auch, dass es nicht normal ist, aber du kommst nicht dagegen an. Ein zweites Kennzeichen einer Angststörung, die Angstreaktion dauert dann viel länger als der Auslöser. Das habe ich eben schon gesagt. Das erste war mehr so dieses das habe ich jetzt verwechselt, weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Das erste war mehr so, diese Reaktion ist viel stärker, als die Situation es jetzt erfordert. Wenn der Hund frei rumläuft, der Boxerhund, natürlich, dann muss ich auf Alarmbereitschaft gehen und dann macht der Körper das. Das ist auch gut so. Aber wenn der Hund im Zwinger ist, dann muss ich jetzt eigentlich nicht in Ohnmacht fallen. Aber wenn das passiert, weiß ich, da ist was nicht normal. Und eben das zweite Kennzeichen, wenn das dann auch noch andauert, wenn ich zu Hause bin, diese Angstsymptome, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder auch ein weiterer Hinweis für eine Angststörung. Die betroffene Person kann die Angst selber gar nicht erklären. Sie weiß, das ist jetzt total unlogisch, aber sie kann trotzdem die Angst auch nicht vermindern oder geschweige denn bewältigen. Sie kriegt es alleine nicht hin. Die Leute wissen, das ist unlogisch und der Hund kann mir nichts tun und ich bin doch jetzt zu Hause, was will mir der Hund noch? Und trotzdem ist da noch dieses Herzrasen. Und wenn sie dann auf sich allein gestellt bleiben, diese Leute, dann ist das Dumme daran, dass diese Angststörung nicht automatisch irgendwann geringer wird, sondern sich in der Regel dann sogar noch verstärkt mit der Zeit. Und das führt dann zu einer massiven Beeinträchtigung des Lebens, deines Alltags. Und das wäre dann noch so ein letzter Hinweis, der deutlich macht, es ist nicht mehr eine normale Angstreaktion, sondern es ist eine Angststörung. Es kommt zu einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität. Was ist damit gemeint? Und stellt euch vor, die Angst vor Hunden beeinträchtigt euch so stark, dass ihr versuchen wollt, jetzt allen Hunden irgendwie aus dem Weg zu gehen. Jetzt stellt euch vor, eure beste Freundin kauft sich einen Hund. Gut, wenn sie eure beste Freundin ist, macht sie das vielleicht nicht. Und ansonsten ist sie nicht eure beste Freundin, weiß ich nicht. Aber sie hat es jetzt gemacht, sie hat sich einen Hund gekauft. Und jetzt traut ihr euch nicht mehr, in diese Wohnung zu gehen. Und die Freundin muss immer euch besuchen. Jetzt feiert die Freundin ihren Geburtstag in ihrer Wohnung und lädt euch dazu ein. Und ihr geht nicht hin aus Angst vor dem Hund. Merkt ihr, das kommt zu einer massiven Beeinträchtigung des Lebens. Oder wir kennen das alle von Postboten. Die es ja immer noch gibt, mal gucken, wie lange noch, und wo man dann weiß, dass manche ihren Beruf nicht mehr ausüben können, weil sie eben so einen Vorfall mit einem Hund hatten, der sie gebissen hat und verständlicherweise haben sie dann Angst, aber sie kriegen die Angst dann auch nicht bewältigt und können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Also das ist schon eine sehr massive Beeinträchtigung des Lebens. Vor allem auch dann, wenn die Angst sich irgendwann verselbstständigt. Auch das passiert. Es entwickelt sich dann die Angst vor der Angst. Wie unser Thema heißt, ja, es heißt ja keine Angst vor der Angst, aber es kann sich bei einer Angststörung diese Angst vor der Angst entwickeln. Bezogen auf unser Hundeangstbeispiel, also irgendwann muss es gar nicht mehr diese reale Situation geben, dass ich Angstsymptome entwickle. Ich muss gar nicht einem Hund gegenüberstehen, sondern es reicht schon nur der Gedanke an den Hund oder der Gedanke an den Besuch bei der Freundin, die doch einen Hund hat, dass ich schon dieses flaue Gefühl kriege, dass ich zur Toilette renne, dass mein Herz schneller schlägt. Also da habe ich Angst vor der Angst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Spruch gehört habt, kein Ereignis ist so schlimm wie die Angst davor. Kein Ereignis ist letztendlich so schlimm wie die Angst davor. Manchmal, wenn man so eine Angststörung hat, ist diese Angst, die man davor erlebt, schlimmer als das Ereignis dann selber. Und davor hat man natürlich Angst, vor diesem Erleben dieser Angstsituation. Und so entsteht ein schrecklicher Kreislauf der Angst. Man kriegt vielleicht eine Panikattacke und hat dann natürlich irgendwann Angst vor der Panikattacke, die eigentlich mal entstanden ist wegen was ganz anderem. Aber die Grenze zwischen der noch normalen Angst und einer ungesunden Angst ist natürlich fließend. Das ist schwer festzustellen und dann braucht es oft auch eine Fachkraft, die das dann feststellen kann. Wie häufig sind Angststörungen? Also ich hatte mal 2010 geguckt und da waren es 10 Millionen Menschen, die unter Angststörungen litten, Tendenz steigend. Frauen erkranken daran doppelt so häufig wie Männer. Damals betraf es jeden 10. Mann und jede 5. Frau. Und man sagt, im Schnitt erlebt jeder 4. Deutsche mindestens einmal im Leben eine Angststörung. Also es ist ganz, ganz weit verbreitet. Man spricht von der Angst als Volkskrankheit Nummer 1. Umfragen bei Psychotherapeuten haben ergeben, dass die meisten ihrer Patienten, ca. 60%, an Ängsten leiden. Deswegen kommen die meisten Patienten wegen Ängsten. Dann kommen danach die Depressionen erst. Ich hätte immer gedacht, die stehen an erster Stelle, aber die kommen danach, wobei sich das sehr mischt, Depression und Angst. Und erst weiter danach folgen dann andere Probleme, weswegen man vielleicht einen Psychologen, Psychotherapeuten, Seelsorger aufsucht. Da kann man schon Angst bekommen, finde ich. Angst vor der Angst. Gut, wir wollen uns ja mit der Aussage beschäftigen, keine Angst vor der Angst. Wie geht das? Wie geschieht Angstbewältigung? Bevor wir uns für diese Antwort Zeit nehmen, müssen wir zunächst noch klären, woher denn unsere Ängste kommen. Denn erst wenn ich die Ursachen kenne, dann kann ich ja mit gezielter Hilfe direkt an der Wurzel des Problems ansetzen. Also, woher kommen Ängste? Ein Zitat des griechischen Philosophen Epiktet macht das ganz deutlich, wie und wo sich etwas zu einer Angstsituation entwickeln kann. Epiktet behauptet, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinung und die Beurteilung über die Dinge. Denkt mal drüber nach. Es sind nicht die Dinge selbst, die einen beunruhigen, sondern so, wie ich sie einschätze. Deswegen hat der eine Angst vor Spinnen und der andere nicht. Der eine hat Angst vor Höhen und der andere nicht, weil der eine das als ganz gefährlich einstuft und deswegen Angst bekommt und der andere sich im Kopf sagt, hä, was will mir denn diese Spinne? Also nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinung und die Beurteilung über die Dinge. Diese Dinge erzeugen oft Angstgefühle, ja, ich sehe so eine Schlange und natürlich habe ich Angst, gerade als Deutsche, das kenne ich ja gar nicht. Das löst Angstgefühle aus und das ist auch ganz gut so. Man spricht in diesen Fällen sogar von einer gesunden Angst, weil sie den Körper sekundenschnell so in Alarmbereitschaft versetzt, um zu agieren, um handlungsfähig zu sein, falls es wirklich eine Gefahr ist. Aber Epiktet meint eben diese ungesunde Angst. Das heißt, ich beurteile Dinge als Gefahr, die eigentlich keine Gefahr sind. Und dann entsteht so ein Kreislauf der Angst. Den zeige ich euch hier mal, diesen Angstkreislauf. Also zunächst ist da mal eine Situation, nehmen wir mal wieder den Hund. Ich sehe diesen Hund und dann stellen sich sofort irgendwelche Angstgefühle. Es kommen unberuhigende Gedanken erstmal auf, da fängt es ja an. Das mache ich mir nicht so bewusst. Ich mache das nicht so erste Minute das, zweite Minute das, dritte Minute das. Das geht so ratzfatz, deswegen ist es so schwierig, dagegen anzugehen. Aber es fängt an mit den Gedanken. Ich denke, ups, Boxerhund, Hilfe. So, das löst dann diese Angstgedanken, da ist jetzt vielleicht eine Gefahr, lösen sofort Angstgefühle aus. Die wiederum, diese Gefühle, lösen dann diese körperlichen Symptome aus und schließlich wirkt sich das alles auf mein Verhalten aus. Wahrscheinlich werde ich ja die Flucht ergreifen und die Straßenseite wechseln. Ich kann natürlich auch einen Kampf ansagen dem Hund, wenn er mir freilaufend begegnet. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, man soll ja nicht weglaufen, aber ich fürchte, ich würde das tun oder vor Angst erstarren. Das kennt man ja auch. Und in Zukunft werde ich dann vielleicht sagen, okay, diese Straße, wo dieser Hund im Zwinger ist, die muss ich ja nicht benutzen. Ich meine, es ist kein großer Umweg, wenn ich die Nebenstraße benutze. Natürlich, es dauert ein bisschen länger, aber das ist ja nicht so schlimm für meinen Zeitaufwand, den ich verwende, kann ich das ruhig bringen. Und warum? Weil ich den Hund eben als bedrohlich einstufe, obwohl er doch im Zwinger ist und ich also gar nicht in Gefahr bin. Also nicht die Dinge, also der Hund im Zwinger beunruhigt mich, sondern Epiktet würde sagen, weil du diesen Hund als Gefahr einstufst, deswegen beunruhigt es dich und löst diese Angsterfahrung aus. Und irgendwann ist es dann mal so, dass es dann schon reicht, dass ich gar nicht mehr diese Situation erleben muss, um Angstgefühle zu haben. Das heißt, jetzt ist die Situation ausgeschaltet, jetzt habe ich den Hund gar nicht mehr leiblich vor mir, ich muss nur noch an ihn denken. Und dann geht dieser ganze Kreislauf wieder von vorne los. Und es ist schwer, da rauszukommen. Aber wenn es an den Gedanken liegt, dann müsste man diese doch neu programmieren, oder? Und das kann man. Man kann tatsächlich Gedanken neu programmieren. Und ich hoffe, dass der Vortrag schon ein bisschen dazu beiträgt. Aber erst noch mal ganz kurz zurück bei der Ursache. Wir wollten uns ja angucken, woher kommen denn diese Ängste? Eben aus den Gedanken. Aber dann gibt es auch noch andere Dinge. Da ist zum einen die ängstliche Persönlichkeit. Man spricht dann bei Leuten von so einer sogenannten Angstneigung. Es gibt ja Leute, das kennt ihr von euch selber, das kennt ihr von euren Kindern, das eine Kind läuft zum Meer und springt rein. Unser einer Sohn war so, ins Schwimmbad, Schwimmflügel noch nicht um, reingesprungen. Papa ist doch da, Mama ist doch da, was soll mir passieren? Der andere, Schwimmflügel erst an, ganz Vorsicht rantasten, schon im Grunde genommen mutig, also das, was er sich zutraut, das macht er auch und er traut sich schon viel zu, aber was er sich nicht zutraut, dann ist er dann auch erstmal vorsichtig und rennt nicht einfach so drauf los. Also eine ängstliche Persönlichkeit, da spielt das Temperament eine Rolle, da spielt auch die Vererbung eine wesentliche Rolle. So eine Angstneigung kann auch vererbt werden. Dann führt natürlich auch eine schwierige Lebensgeschichte dazu, dass ich nicht so viel Selbstvertrauen entwickeln kann. Wenn ich als Kind belastende Erfahrungen gemacht habe, vielleicht ständige Umzüge, Trennung in der Familie, vielleicht ist irgendein naher Verwandter oder sogar in der Familie direkt einer verstorben oder sogar Missbrauch, solche Erfahrungen, die prägen uns und die sorgen dafür, dass wir erstmal unsicher werden. Kann ich überhaupt noch Menschen vertrauen, wenn sie mich verlassen zum Beispiel oder wenn sie mir das antun? Wo ist Sicherheit in meinem Leben? Und das begünstigt natürlich dann auch Angsterfahrungen im späteren Leben. Oder auch, man spricht von so einer sogenannten Auslösersituation. Da war jetzt dieser Hundebiss zum Beispiel bei mir in der Kindheit. Und natürlich ist für alle verständlich, dass ich jetzt erstmal Angst vor Hunden habe, wenn ich so eine Negativerfahrung gemacht habe. Und wichtig ist dann die Frage, wie gehe ich mit dieser Negativerfahrung um? Sagen meine Eltern jetzt, okay, wir weichen allen Hunden aus, die jemals im Leben auf Imke zukommen, damit sie nicht wieder sowas erleben muss? Oder helfen Sie mir, einem Hund jetzt gegenüberzutreten? Als dritter Verursacher für starke Angsterfahrung wäre dann noch die aktuelle Lebensbelastung zu nennen. Gerade wenn ganz viel Stress da ist, ganz viel Druck da ist, dann kommt raus, was in mir drin ist, was ich vielleicht gar nicht weiß oder was ich immer verdrängt habe. Ihr kennt das, man bringt immer dieses Beispiel von Tuben, was weiß ich, so eine Tomatenmarktube oder eine Zahnpastatube unter Druck. Wenn ich ganz viel drücke, dann kommt auch noch der letzte Rest raus, der drin ist. Das, was tief in mir drin ist, das kommt raus, wenn Druck da ist. Und dann kommen oft diese belastenden Erfahrungen hoch und dann können sich Angststörungen entwickeln. Und dann eine vierte Ursache für Angsterfahrung, Angstgedanken und eventuell daraus sich entwickelnde Angststörungen. Und diese Ursache ist besonders entscheidend, weil sie auf jeden Menschen zutrifft. Und deswegen wollen wir uns mit ihr nochmal ein bisschen näher befassen. Nicht jeder von uns ist ja eine ängstliche Persönlichkeit. Nicht jeder hat seine Kindheit als belastend erlebt. Nicht jeder hat irgendwie aktuell so eine Lebensbelastung, dass da so viel Druck da wäre. Aber jeder hat Folgendes. Jeder hat das Bedürfnis nach zwei Dingen. Unsere Grundsehnsüchte sind nämlich Folgendes. Einmal möchten wir gerne bedeutungsvoll sein, wir möchten einen Wert haben. Und das Zweite ist, wir möchten geliebt werden und Sicherheit haben, Geborgenheit. Und das steckt in jedem Menschen drin. Das sagt schon die Bibel, das sagen Psychologen, das sagen Psychotherapeuten, das sagen Pädagogen. In uns allen stecken diese zwei Grundbedürfnisse drin, diese Sehnsüchte. Und wenn wir diese zwei Sehnsüchte haben, dass wir das brauchen, und das muss ich gar nicht erläutern, weil das könnt ihr alle nachvollziehen, dass wir alle diese zwei Dinge wollen. Man sagt übrigens, dass bei den Männern die erste Sehnsucht stärker ausgeprägt ist und bei uns Frauen die zweite Sehnsucht, kann man sich vielleicht auch reindenken. Also mit Liebe und Sicherheit ist so gemeint, so dieses ewige Angenommensein. Ewiges gibt es nicht hier auf dieser Welt. Aber so dieses Angenommensein, ein wirklich sich sicher sein können, dass man dauerhaft geliebt wird. Und weil wir diese zwei Grundsehnsüchte haben, die in uns drinstecken, die in jedem Menschen drinstecken, stecken auch in jedem Menschen zwei Grundängste drin. Nämlich einmal die Angst vor Abwertung und Versagen und zweitens die Angst vor Ablehnung und Liebesverlust. Wenn ich möchte, dass ich eine Bedeutung habe für Menschen. Ich bin vielleicht nicht so eine, die denkt, ich muss Bedeutung haben für die ganze Welt und werde dann Präsident oder so. Aber ich brauche Menschen, für die ich Bedeutung habe, damit ich mich selber annehmen kann. Wenn ich möchte, dass ich geliebt werde und bedingungslos angenommen werde und dauerhaft angenommen werde, wenn das in mir drin steckt, dieser Wunsch, dann ist ja klar, dass ich ständig diese Angst habe, oh, nimmt man mich an. Dann habe ich Angst, dann habe ich Menschenfurcht. Und es gibt auch diese sozialen Phobien, wo man Angst hat, vor Menschen zu stehen, weil man denkt, wenn ich mich jetzt blamiere, dann werde ich nicht mehr angenommen, dann bin ich nicht mehr geliebt. Und deswegen meidet man diese Situationen, weil man möchte ja geliebt werden. Also das steckt in uns drin. Weil wir diese Grundsehnsüchte haben, stecken diese Ängste in uns drin. Und sie bestimmen unser Denken und damit auch unser Fühlen und Handeln. Und sie belasten uns auch und wir leiden unter ihnen und wir versuchen uns abzusichern. Und dieses Absichern, das kann dann manchmal derart sonderbare Blüten treiben, dass man schon fast lachen muss. Ein paar Beispiele, weil ich finde, es ist mal wieder Zeit, von diesem ganzen Schweren mal kurz wieder zu etwas zum Schmunzeln zu kommen. Thema Versicherung. Wir Deutsche und Versicherungen, aber wir sind nicht die Einzigen. Der Wunsch nach Sicherheit ist ja bekanntlich in Deutschland besonders hoch. Und so versichern wir uns gegen alles Mögliche und Unmögliche. So, und jetzt kommen mal ein paar unmögliche Versicherungen. Wusstet ihr schon, dass man sich vor der Hochzeit gegen eine Braut, die sich nicht traut, versichern lassen kann? Ehrlich, lässt die Braut den Bräutigam vor dem Traualtar stehen, bekommt er von der Versicherung, wenn er sie dann abgeschlossen hat, 100 Euro. Wow. So viel ist also die Braut wert. Toll. Also umgekehrt geht das natürlich auch so. Die Frauen können sich auch vorabsichern, wenn dann der Mann geht. Ne? Man kann sich also gegen alles Unmögliche versichern. Man kann sich auch versichern gegen das Steckenbleiben im Fahrstuhl. Also wenn du im Fahrstuhl stecken bleibst und hast diese Versicherung, dann bekommst du 75 Euro. Toll, oder? Aber ich meine, wenn du unter Klaustrophobie leidest, dann nützen dir diese 75 Euro gar nichts. Die reichen dann gerade mal für eine Therapiestunde. Aber ansonsten, oder man kann sich gegen das Lottopech versichern lassen. Also bezahle ich erst noch Geld für den Lottoschein und dann noch Geld, ne, falls das nicht funktioniert. Man kann sich gegen den Abstieg der eigenen Fußballmannschaft versichern lassen. Also jedes Mal zahlt man, wie sollte es anders sein, meist wesentlich mehr ein, als man hinterher rausbekommt, falls der Fall überhaupt eintritt. So, wobei eine weitere dieser kuriosen Versicherungen, die könnte sich sehr lohnen. Da zahlt man pro Jahr nur $1 ein. Also jetzt schimpfen wir mal ein bisschen über die Amerikaner und lachen nicht nur über die Deutschen. Da bezahlt man im Jahr nur $1 ein. Und falls der Fall wirklich eintritt, bekommt man 10 Millionen wieder raus. Ja, das muss man doch abschließen, oder? 10 Millionen Dollar. Aber was muss dafür passieren? Deine eigene Entführung von Aliens. Und das Geld bekommst du natürlich nur, wenn du wieder wohlbehalten auf der Erde zurück bist. Und du musst auch Beweise dafür bringen, dass du entführt wurdest. Also lasst euer Handy immer dabei, lasst es aufgeladen dabei, macht ein Foto, kommt zurück und gebt uns was ab. Also 1 Million, das würde sich schon lohnen, aber es ist doch verrückt. Da kann man doch wieder nur schmunzeln oder lachen. Zumindest dann, wenn man keine Angst hat vor Aliens, Lottopech oder dem Abstieg seiner Lieblingsfußballmannschaft. Ich vermute mal, dass diese Ängste hier jetzt keinen belasten. Aber wie sieht es mit der Fahrstuhlangst aus? Der Angst vor engen Räumen, das ist so weit verbreitet. Wie viele meiden deshalb die Fahrstühle und nehmen deswegen die Treppe? Was ja auch viel gesünder ist. Und allein die Vorstellung, da drin auch noch stecken zu bleiben, lösen dann schon Angstgefühle aus. Was tun gegen Ängste? Da Angstgefühle eine Folge unserer Gedanken sind, müssen diese neu geprägt werden, habe ich schon gesagt. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man eh schon eine starke Angstneigung hat oder unter einer schwierigen Lebensgeschichte leiden muss oder aktuell dann noch unter überhöhtem Druck steht, dann braucht es viel Zeit und Begleitung, um die daraus resultierenden Ängste zu bewältigen. Diese Zeit haben wir ja heute Morgen nicht, aber was diesen vierten Faktor betrifft, der zur Angstentstehung beiträgt, unsere zwei Hauptsehnsüchte und die Angst, sie nicht gestillt zu bekommen, da gibt es eine Lösung, die verblüffend einfach ist und mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt, sobald ich sie in Anspruch nehme und sich dann auch noch positiv auf unsere normalen Alltagsängste auswirkt. Neugierig geworden? Dann widmen wir uns mal diesen beiden Fragen. Wie werde ich meine Grundängste los und wie bewältige ich meine Alltagsängste? Zunächst, wie werde ich meine Grundängste los? Die Antwort liegt ja theoretisch klar auf der Hand. Wenn meine Grundängste die Angst verkörpern, dass meine Grundsehnsüchte nicht gestillt werden, dann wäre es doch am einfachsten, wenn es ein Mittel gäbe, das diese Grundsehnsüchte stillt. Ein für alle Mal. Und wisst ihr was? Dieses Mittel gibt es. Und dieses Mittel setzt an der eigentlichen Wurzel der Angst an, bei ihrem Beginn in der Menschheitsgeschichte. Denn Angst hat einen Anfang. Einige ahnen schon, was ich jetzt meine. Wann trat Angst zum ersten Mal auf? Was ist die sogenannte Auslösersituation von Angst? Es ist der Sündenfall, so wird es oft bezeichnet. Der Punkt, an dem die ersten Menschen gegen Gott rebellierten. Zunächst berichtet die Bibel auf ihren ersten Seiten davon, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und alles war sehr gut. Aber Gott fehlte noch etwas, ein Gegenüber wollte er. Und so schuf er den Menschen. Zunächst schuf er den Adam, dann die Frau dazu, die Eva, nach seinem Bilde. Gott wollte ein Gegenüber nach seinem Bilde. Also merken wir, wie bedeutend und wertvoll wir in Gottes Augen sind. Und der Schöpfer gab den Menschen dann diese Erde, um sie zu bebauen. Und er besuchte seine menschlichen Geschöpfe, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Merken wir, wie sehr Gott die Menschen liebt? Das, wonach wir Menschen uns so sehnen, diese zwei Grundsehnsüchte, die wurden im Paradies damals gestillt. Aber dann kam es zur Rebellion. Adam und Eva wollten sein wie Gott und gehorchten ihm nicht. Sie fielen in Sünde und deswegen das Wort Sündenfall. Und eine unmittelbare Folge davon? Angst. Adam und Eva hörten, wie Gott sie im Garten besuchen kommt und sie verstecken sich. Sie fürchten sich, ihrem Schöpfer gegenüberzutreten. Sie spüren, dass sie mit ihrer Schuld nicht mehr in Gottes heilige Gegenwart passen, dem Schuldlosen, der keine Sünde tut. Und so verstecken sie sich. Sie haben Angst vor den Folgen ihrer Tat. Gott hatte sie nämlich vorher schon gewarnt und hatte gesagt, dass Rebellion gegen ihn Trennung von ihm zur Folge hat. Und das geschah dann auch so. Die Vertreibung aus dem Paradies heraus. Also Trennung aus der unmittelbaren Nähe Gottes. Mit all den negativen Folgen, zum Beispiel unsere Ängste. Zunächst unsere Grundängste, Angst vor Abwertung und Versagen, Angst vor Liebesverlust. Diese Ängste, unsere Grundängste, sind dort da entstanden. Und dann aber auch all die anderen Ängste, die uns das Leben so schwer machen und schier unerträglich machen manchmal, sind letztendlich eine Folge von dieser Auslösersituation Sündenfall. Schuld trennt uns von Gott. Und Trennung von Gott hat dann Angst zur Folge. Und das eigentlich Furchterregende daran ist, dass die Menschheit nicht nur in dieser Welt von Gott getrennt leben muss. Nein, solange die Sünde zwischen Gott und Mensch steht, bleibt die Kluft bestehen. Also über den Tod hinaus eine ewige Trennung. Da kann man schon eine Heidenangst bekommen. Und zwar im wortwörtlichen Sinne. Denn als Heiden werden in der Bibel die Menschen bezeichnet, die getrennt von Gott leben. Angst aufgrund von Trennung. Diese Trennungsangst erlebten auch die thailändischen Jungs und ihre Trainer. Kommen wir nochmal auf diese dramatische Höhlengeschichte zurück. 3. Juli 2018. 10 Tage waren sie nun schon eingeschlossen. Abgeschnitten von der Außenwelt, getrennt von natürlichem Licht. Sie hatten nur ihre Taschenlampen, die ja irgendwann auch nicht mehr funktionierten, getrennt auch von frischer Luft, getrennt von Nahrung und medizinischer Versorgung und immer noch keine Aussicht auf Befreiung. Und dann am 10. Tag ein Hoffnungsschimmer. 7 Profitaucher entdecken nach langer Suche die Kinder. Und ohne schon mal einen genauen Plan zu haben, wie genau die Rettung vonstatten gehen soll, wird schon mal direkt eine sehr bewegende Aktion in Gang gesetzt. Das erschien gar nicht immer in den Nachrichten, schade. In den Zeitungen konnte man es finden. Eine bewegende, ganz bewegende Aktion, nämlich es werden Telefonleitungen gelegt. Telefonleitungen? Warum? Damit die Kinder mit ihren Eltern Kontakt aufnehmen können. Denn sie sind eben nicht nur getrennt von Licht, Luft, Nahrung und Medizin, sondern auch von ihren Eltern, den 2 Personen in ihrem Leben, die ihnen Bedeutung, Liebe und Sicherheit geben, bei denen sie geborgen sind, zu denen sie gehören. Vielleicht löst sich ja sogar diese Trennung von den Eltern die größte Angst bei den Kindern aus. Zumindest ahnten das einige, die an der Rettungsaktion beteiligt waren. Das waren übrigens ca. 1000 Helfer damals aus aller Welt und veranlassten deshalb diese Telefonverbindung, um die Angst der Kinder zu lindern, mit großem Erfolg. Und wie ging die Geschichte dann weiter? Die Jungs wurden vorbereitet auf die große Rettungsaktion. Sie mussten einige Grundzüge des Tauchens lernen, denn die Länge der Tauchstrecken forderte bis zu 30 Minuten Unterwasserzeit. Zwischendurch dann Kletterpartien mit bis zu 100% Steigung. Eine Strecke von insgesamt 4 Kilometern Für diese enormen Leistungen mussten ihre geschwächten Körper erstmal aufgepäppelt werden mit entsprechender Nahrung und Medizin. Und dann endlich am Tag 16 in der Höhle begann die Rettungsaktion. Die Kinder mussten den Sprung ins Ungewisse wagen. Sie mussten ins Wasser springen, unter Begleitung eines Profitauchers natürlich. Sie mussten sich an ihn klammern. Fast 100 Taucher waren damals übrigens im Einsatz. Und einer starb schrecklicherweise in der Höhle, als er Ausrüstung transportierte. Alle anderen packten es. Die Helfer, die Kinder, der Trainer, alle wurden gerettet. Was für eine Befreiung, was für eine Freude bei allen und besonders natürlich bei den Kindern und natürlich bei ihren Eltern. Ich vermute, dass in dem Moment, als die Kinder ihren Eltern in die Arme fielen, als die Trennung vorbei war, erstmal alle Ängste verflogen waren. Ich glaube sicherlich, dass im Nachhinein noch einiges aufgearbeitet werden muss von dieser Erfahrung. Aber für diesen einen Moment war alle Angst vergessen. Die Kinder waren endlich wieder da, wo sie hingehörten, bei ihren Eltern. Wir gehören zu Gott. Da waren wir auch mal, damals im Paradies. Und jetzt leiden wir unter der Trennung von Gott, unter anderem auch in Form von Ängsten. Gibt es auch für uns ein Happy End, wie in Thailand? Ja, ich habe es ja bereits angedeutet. Gott selbst bietet uns eine Lösung an. Sie ist verblüffend einfach, ein Mittel, das direkt an der Wurzel der Angst ansetzt und uns unsere Grundängste nimmt. Das Mittel wird uns von dem Evangelisten Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 18 vorgestellt. Und dort heißt es, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das Mittel heißt also Liebe. Da, wo vollkommene Liebe ist, verschwindet die Angst. Welche Angst meint Johannes hier? Aus den Versen vor wird deutlich, dass er genau die Angst meint, die auch Adam und Eva fühlten, nachdem sie ungehorsam geworden waren. Das Bewusstsein, dass sündige Menschen und ein vollkommener Gott nicht zusammenpassen. Und diese bange Grundsehnsuchtsfrage, bin ich mit meinem Versagen überhaupt noch liebenswert? Und die Furcht vor der ewigen Trennung von Gott. Und was meint Johannes mit der vollkommenen Liebe, die die Furcht austreibt? Das schreibt er ein paar Verse vor, in Vers 10. Da schreibt er, Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Gott selbst hat in seiner Liebe eine Lösung geschaffen für unser Problem. Das Problem, dass unsere Schuld uns trennt von Gott und wir in Angst leben müssen. Gott hat die Möglichkeit gegeben, diese Schuld zu beseitigen, die uns von ihm trennt. Dazu hat sein Sohn Jesus Christus die Schuld auf sich genommen. Er trug unsere Strafe. Er erlebte die Trennung von Gott, als er am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott bietet uns in seiner großen Liebe die Möglichkeit an, von unserer Schuld freigesprochen zu werden. Eine Liebe, die sich geopfert hat bis in den Tod. Der thailändische Taucher, der sich freiwillig zur Verfügung gestellt hat, oder die thailändischen Taucher, alle gemeinsam, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben und auch alle aus der ganzen anderen Welt, um zu helfen, beweisen eine große Nächstenliebe. Schrecklicherweise verlor einer dabei sein Leben. Auch wenn er sich sicher der Gefahr schon bewusst war, wollte er natürlich nicht sterben. Jesu Tod war geplant. Er wusste, dass er die Menschen nur retten konnte, wenn er für sie sterben würde. Das wollte er. Wie unermesslich groß ist diese Liebe? Das ist die vollkommene Liebe, die die Furcht austreibt. Und wie geschieht das? Das schreibt er dann in Vers 15. Wer glaubt und bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, den wird nichts von Gott trennen. Gott hat eine Lösung geschaffen. An uns ist es nur, das im Glauben anzunehmen, um mal in diesem Höhlenbild zu sprechen, den Sprung wagen ins Wasser. In dem Wissen, das ist meine einzige Chance auf Rettung. Mich an den Profitaucher, an Jesus klammern, in dem Vertrauen, dass er mich dorthin bringt, wo ich hingehöre, zu meinem Vater im Himmel. Das bedeutet Glauben. Und auch unsere Schuld vor Gott bekennen, Freispruch erfahren und von nun an ohne Trennung von Gott zu leben. Von nun an und bis in alle Ewigkeit. Und das hat positive Auswirkungen auf unsere Grundängste. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich meinem Schöpfer so wertvoll bin, dass er ewig mit mir Gemeinschaft haben möchte, das nimmt mir doch die Angst vor Abwertung und Versagen. Wenn ich mir bewusst mache, dass mein Schöpfer mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz nageln ließ, damit die Schuld beseitigt werden kann, die mich von ihm trennt, das nimmt mir doch die Angst vor Ablehnung und Liebesverlust. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, die Furcht vor ewiger Trennung von Gott, die Furcht vor Gott selbst. Er liebt mich, auch wenn ich versage. Und das alles ist nur ein Gebet weit entfernt. Das heißt aber nicht, dass ich von da an angstfrei durchs Leben gehen werde. Die Angst vor Gott ist vorbei. Und natürlich gibt mir allein das schon immer mehr innere Stabilität, wenn es um meine Alltagsängste geht. Und zusätzlich bietet Gott mir noch Hilfen an, wie ich mit meinen Alltagsängsten umgehen kann. Damit wollen wir uns jetzt zum Abschluss noch beschäftigen. Wie bewältige ich meine Alltagsängste? Wie gesagt, die Bibel ist da ganz realistisch. Sie verspricht uns nicht ein Leben ohne Ängste, wenn die Trennung zu Gott aufgehoben ist. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, wie Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, zu dieser Welt voller Sünde gehört als Folge der Sünde auch die Angst. Eigentlich steht da gar nicht Angst, sondern da steht das Wort Bedrängnis. Und erinnert ihr euch an die Wortbedeutung, was Angst bedeutet? Enge, Beklemmung, Bedrängnis. Die Bibel ist da ganz realistisch. Sie verspricht uns nicht schon von jetzt an etwas hier auf Erden, was dann erst im Himmel eintreffen wird. So bezeichnet die Bibel den Ort, wo wir ganz ohne Angst leben werden, weil die Trennung von Gott aufgehoben ist, weil es dort keine Sünde mehr gibt. Aber Jesus lässt uns mit dieser Aussage, in der Welt habt ihr Angst, nicht allein im Regen stehen oder in der Angst stehen. Der Satz geht noch weiter. Da heißt es nämlich nach einem dicken Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn uns Ängste überkommen, und das wird so sein, dann spricht Jesus uns Mut zu. Er sagt, sei getrost, fürchte dich nicht. Ich habe die Welt überwunden. Er verspricht uns nicht, dass er alle angstauslösenden Situationen beseitigen wird. Das tut er zwar auch oft genug, aber nicht immer. Aber er sagt uns zu, dass er stärker ist als alles, was uns Angst macht. Jesus ist stärker. Und diese Gewissheit ermutigt mich schon mal ungemein. Und wieso? Ein Beispiel. Kommen wir nochmal auf meinen Respekt vor Hunden zu sprechen. Angenommen, ich muss bei einer Nachbarin ein Paket ausliefern, das fälschlicherweise bei mir gelandet ist. Kommt häufiger mal vor. Das Problem ist, die Nachbarin hat einen Hund. Stimmt auch. Einen großen Hund. Stimmt auch. Einen ständig knurrenden großen Hund. Stimmt nicht ganz. Aber er bellt schon viel und ist auch nicht so ganz einschätzbar in seinen Reaktionen. So, zum Glück, stellen wir uns diese Situation vor, es wäre wie in einem Märchen, ich darf mir jemanden aussuchen, den ich mitnehme. Egal wen auf dieser Welt. Nein, nicht wen auf dieser Welt, sondern ich kriege die Auswahl zwischen zwei Leuten, Nelly oder Yoshi. Wen nehme ich mit, Nelly oder Yoshi? Naja, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Also Nelly ist zwar eine gute Freundin, aber ich werde sie nicht mitnehmen. Warum? Weil ihre Angst vor Hunden noch größer ist als meine. Und sie ist zwar genauso groß, aber noch ein bisschen schmaler. Also nein, Nelly werde ich bei aller Liebe nicht mitnehmen. Aber Yoshi, den werde ich mitnehmen. Yoshi ist der Sohn einer anderen Freundin und der ist sowas wie so ein Tierflüsterer. Also der kann mit allen Tieren. Nicht nur Pferdeflüsterer, der kann auch Hunde besänftigen. Wir waren mal einmal als Familien zusammen im Urlaub, spielten draußen im Garten Wikinger Schach und dann lief die Einfahrt plötzlich ein Hund runter. Aber das war wirklich ein Riesenvieh. Und ich stand da und der Hund lief auf mich zu und ich schrie nur Yoshi und sprang hinter seinen Rücken. Und der ist groß und breit und so, man konnte mich da nicht mehr sehen. Und Yoshis Reaktion, na mein Kleiner, also Kleiner, der war wirklich so, na mein Kleiner, du bist ja aber ein Hübscher, wo kommst du denn her, wo ist denn dein Herrchen? Und der Hund war sofort still, wedelte mit dem Schwanz und alles war gut. Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte, würde ich Yoshi wählen. Aber jetzt ganz mal ehrlich, meine Angsterfahrung, was ist schon eine Nelly oder was ist dann ein Yoshi schon, wenn ich Gott doch bei mir habe? Allein zu wissen, es gibt Yoshi, obwohl er eigentlich nicht alles besiegen kann, macht mir Mut. Aber jetzt sagt Gott mir, er ist bei mir. Das ist doch viel besser. Und überhaupt, wer ist schon Yoshi? Ich kenne einen, der selbst Yoshi noch toppen kann. Er heißt Sam und wohnt in unserer Nachbarschaft und hat im Kindergartenalter mal folgenden super Spruch losgelassen. Er hat mal gesagt, Papa, ich bin so stark. Manchmal habe ich Angst, dass ich mich selbst besiege. Also dieser Satz ist schon irgendwie richtig philosophisch, finde ich. Also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger verstehe ich den. Also es muss ein richtig guter Satz sein. So stark sein, dass man Angst hat, sich selbst zu besiegen. Was bin ich froh, dass Sam direkt neben mir wohnt? Was bin ich froh, dass ich eine Freundin habe, die einen Yoshi als Sohn hat? Aber mal ganz im Ernst, also alle Yoshis dieser Welt und Sams dieser Welt, seien sie auch noch so stark, haben doch auch wieder ihre ganz persönlichen Ängste. Und das weiß ich auch von ihnen. Kein Mensch kann von sich behaupten, dass er die Welt überwunden hat. Das kann nur der Schöpfer dieser Welt. Er ist stärker als alles, was uns Angst einjagt. Die Bibel ist voll von Beweisberichten. Und das macht mir Mut. Und das Zweite, was mir Mut macht, dieser allmächtige Gott spricht denen, deren Schuld beseitigt ist und damit auch die Trennung von Gott, denen spricht er zu, fürchte dich nicht. Und warum? Denn ich bin mit dir. Ganz oft wird das fürchte dich in der Bibel ja genau mit diesem Satz begründet, denn ich bin mit dir. Was nützt mir ein Yoshi, der nicht in meiner Nähe wohnt, wenn ein Hund gerade voll Speed so auf mich losrennt? Der allmächtige Gott spricht mir seine Gegenwart zu, seine Allgegenwart, immer. Das macht mir Mut. Wie gesagt, der allmächtige Gott verspricht mir nicht, dass er von nun an alles Furchteinflößen in meinem Leben fernhält oder es überwindet, obwohl er es ja könnte. Aber er verspricht mir immer seine Nähe und das macht mir Mut. König David bekennt vor Gott in dem bekannten Psalm 23, und ob ich schon wandre im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. In einigen Übersetzungen heißt es, ob ich schon wandre im Tal des Todesschattens. Das klingt noch mal düsterer als finsteres Tal. David fürchtet kein Unglück, sagt er hier. Und warum? Nicht, weil Gott das Tal des Todesschattens plötzlich in einen Berg des Lebenslichtes verwandelt. Nein, sondern weil er sich gewiss ist, Gott ist bei ihm. Eigentlich doch seltsam, oder? Wie kann allein die Gegenwart eines allmächtigen Gottes Mut machen, wenn doch das Furchterregende immer noch da ist? Kleine Kinder finden das gar nicht so seltsam. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern oder kennt es von den eigenen Kindern. Angst in der Nacht, bei Kindern meist hervorgerufen durch einen Albtraum. Das Kind schreit, man eilt zu ihm, fragt, was ist passiert? Und die Antwort lautet, da ist ein Ungeheuer unter meinem Bett. Und was sagen wir? Wir versuchen natürlich jetzt, alles dran zu setzen, unser Kind zu beruhigen. Man erklärt dem Kind, keine Angst. Also wissenschaftlich ist erwiesen, Ungeheuer gibt es gar nicht. Das stimmt ja, oder? Aber hilft das? Nein, das hilft gar nicht. Dann, okay, versucht man als nächstes Folgendes. Man guckt unter das Bett und sagt, oh, ich habe geguckt, ich habe alles abgesucht, da ist kein Ungeheuer. Hilft das? Also bei unseren Kindern hat es nicht geholfen. Dann sagt man, komm, wir holen uns jetzt eine Taschenlampe und wir gucken gemeinsam unters Bett. Und dann guckt man unters Bett, da ist kein Ungeheuer. Aber hilft das? Nein, das hilft nicht. Dann macht man Folgendes. Man sagt, okay, wenn du denkst, da ist ein Ungeheuer unterm Bett, da hätte ich auch Angst. Weißt du was? Ich lege mich jetzt zu dir. Wir beten noch zusammen und bitten um Bewahrung und dann schlafen wir hier gemeinsam ein. Hilft das? Ja. Ist das Ungeheuer nach Meinung des Kindes immer noch unterm Bett? Ja. Aber es ist beruhigt, einfach nur durch die Gegenwart einer Person, von der er zumindest zu diesem Zeitpunkt seines Lebens noch dachte, die kann auch Ungeheuer besiegen, selbst so 1,53. Das hilft. Die Kinder sind dann immer richtig schnell eingeschlafen, die Eltern dann nicht, ne? So ist das dann. Und irgendwann verschwindet man wieder in sein Bett. Allein die Gegenwart der Eltern gibt Mut. Denkt an die Höhlengeschichte. Die Kinder sind in großer Not. Man versucht alles, um diese Jungs zu befreien. Und dann ist da diese eine berührende Telefonaktion, die Kinder zwar nicht befreit, aber sie beruhigt. Die Not bleibt, aber die Verbindung zu den Eltern lindert die Angst. Denn die Not bestand ja eben nicht nur in dem Eingeschlossensein in der Höhle, sondern auch in dem Getrenntsein von den Eltern. Die Telefonverbindung war das Heilmittel gegen das Gefühl des Alleinseins. Gott verspricht, du bist nicht allein. Wir haben schon gesungen, ich bin bei dir. Ich bin bei dir in der Not, fürchte dich nicht. Das Wissen um die Nähe des allmächtigen Gottes macht Mut in meinen Alltagsängsten. Ich muss mich nur immer wieder darauf besinnen. Meine Gedanken muss ich damit prägen, denn die Angst entsteht ja, erinnert ihr euch, im Kopf. Keine Angst vor der Angst. Keine Angst mehr, auf ewig von Gott getrennt zu sein, denn sein Sohn hat die Schuld, die uns von ihm trennt, auf sich genommen. Keine Angst mehr vor Abwertung und Versagen oder vor Ablehnung und Liebesverlust, denn Gott gibt uns Bedeutung und ewige Liebe. Und was unsere Alltagsängste betrifft, keine Angst, denn der allmächtige Gott ist bei dir. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ich muss sie nur im Glauben annehmen. An den Taucher klammern, in dem Vertrauen, das ist meine einzige Chance auf Rettung. Eine Rettung, die nur ein Gebet weit entfernt ist. Und ich möchte jetzt auch noch zum Abschluss beten. Lieber Vater, das ist wahr. Du bist nur ein Gebet weit entfernt. Sobald wir dich anrufen, hörst du und reagierst auf unser Gebet. Jetzt sitzen hier ganz viele Frauen, die du alle geschaffen hast, die du alle bedeutend findest, die du alle liebenswert findest, so bedeutend und liebenswert, dass du dein Leben dafür gelassen hast, damit sie in ewiger Gemeinschaft mit dir leben können, damit sie keine Angst vor dem Tod mehr haben müssen, weil sie wissen, sie sind dann ewig verbunden mit dir in der Ewigkeit, dort, wo es keine Sünde mehr gibt, keine Trennung von dir und dadurch auch keine Angst mehr. Danke, dass wir das wissen dürfen und dass du uns das anbietest. Und danke auch, dass du uns dann hier nicht alleine lässt auf dieser Welt und sagst, jetzt ist ja das Grundlegende geklärt, jetzt seht zu, wie ihr klarkommt. Nein, auch in unseren Nöten, in unseren Ängsten, die wir haben und wenn sie noch so unlogisch sind, bist du bei uns, fühlst mit uns und möchtest mit uns da durchgehen. Du bist bei uns in der Not und du bist stärker als alles, was uns bedroht. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass ich dir glauben darf, dass ich mich an dich klammern darf in Notsituationen und dass du nie im Stich lässt. Danke, dass du unser Gott und Herr bist. Und dass du bei uns bist, auch hier heute Morgen. Amen.